SRF 2 Kultur.
Reflexe am Mikrofon ist Tiny Vogler. Anfänge, anfangen, beginnen. Aber wie? Dies ist das Leitthema, das Motto der 35. Solothurner Literaturtage, die jetzt gerade anfangen. Wir greifen das Thema Anfangen auf in dieser Direktsendung auf SRF 2 aus Solothurn. Schreiben besteht ja aus lauter Anfängen, sei es bei der Niederschrift der allerersten Wörter eines Textes, sei es mittendrin, wo neue Versionen, Neuanfänge erforderlich sind. Wir wollen uns also in die Textwerkstatt begeben und über den literarischen Anfang sprechen. Ich habe zwei Experten in diese Direktsendung aus Solothurn eingeladen, eine Schriftstellerin und einen Autor, Ilmar Rakuscha und Aleš Steger. Ilmar Rakuscha hat 2009 den Schweizer Buchpreis erhalten für ihr Erinnerungsbuch Mehr, Mehr. Sie ist Lyrikerin, Erzählerin, Essayistin und Übersetzerin. Ilmar Rakuscha lebt und arbeitet in Zürich. Sie hat ihre Kindheit teilweise in Ljubljana verbracht, der Hauptstadt Sloweniens. Das ist die Brücke zu unserem zweiten Gast, Aleš Steger. Er ist Schriftsteller und Verlagsmitarbeiter und war in besagtem Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens. Also dort ist er Verlagsmitarbeiter. Aleš Steger bewegt sich ebenfalls zwischen den verschiedenen literarischen Genres, Lyrik, Prosa und Essay hin und her. Einiges von Aleš Steger ist schon auf Deutsch übersetzt, zuletzt der Gedichtband Buch der Körper. Soweit zu den Präliminarien. Wir wollen nun versuchen, das Thema Anfang etwas einzukreisen, nämlich auf die Funktion, die ein Anfang hat, die Anfänge haben. Dies verschafft Ihnen so nebenbei Einblick in zwei Textwerkstätten, in diejenige eben von Ilmar Rakuscha bzw. Aleš Steger. Ilmar Rakuscha, in aller Kürze, wie gerne beginnen Sie jeweils?
Ja, es ist einfach notwendig zu beginnen, ob gerne oder nicht. Es dauert manchmal, bis ich beginnen kann. Es dauert, bis ich das höre, was sich dann als Anfang herausstellt. Es hat sehr viel bei mir mit Rhythmus zu tun. Manchmal sind es überhaupt nur Silben, die sich irgendwie aufdrängen, die dann Worte bilden und einen ersten Satz. Und dies ganz besonders in der Lyrik geht es so. Bei der Prosa ist es vielleicht eine Spur komplizierter, aber im Wesentlichen ist dieser erste Satz, der muss einem zufallen.
Ein literarischer Anfang, Aleš Steger, braucht einen Anstoß, eine Initialzündung. Was für eine Initialzündung gab es bei Ihrem Text, den Sie vielleicht gerade in Arbeit haben?
Jetzt konkret in diesem Text, es ist ein längerer Prosatext, habe ich eigentlich alles gemacht, dem Anfang aus dem Weg zu gehen, ihn zu unterwandern. Es gab einen Anfang, der schon von Anfang an da war, darum, um hintergangen zu werden, um irgendwie neu geschrieben zu werden. Und so war es eine Art von Anfang, der am Ende dann nicht mehr als Anfang dastehen wird. Das ist, hört sich vielleicht ein wenig kompliziert an. Es gibt aber Anfänge, die eigentlich Anstöße eher sind als wirklich das, was dann später im Text steht.
In Marakuscha, wann, wo beginnt eigentlich der Anfang?
Also bei mir ist der Anfang wirklich der Anfang. Es ist ein bisschen anders für mich als Aleš Steger das schildert. Ich kann mich nicht hintergehen. Ich kann auch nicht wie Ulrich Petzer, der das empfiehlt, fangen Sie mittendrin an, der Anfang wird sich später einstellen. Ich kann überhaupt nur einen Text schreiben, wenn ein erster Satz da ist und dieser erste Satz muss stehen, weil er die unbedingte, er ist die Bedingung für die Fortsetzung. Also wenn ich einen ersten Satz nicht habe, dann geht gar nichts. Ja? Insofern steht und fällt mit diesem ersten Satz sehr, sehr viel. Ja. Ich habe mehr auch erst anfangen können, als ich wusste, der erste Satz heißt, als er starb, hinterließ er nichts Persönliches, was sich auf meinen Vater bezieht. Dann war das da und dann konnte ich weiterfahren.
Wie ist es bei Ihnen, Aleš Steger? Ist der Anfang schon bei den ersten Notizen vielleicht zu suchen oder irgendwelchen Zetteln oder Anmerkungen?
Wenn ich die Frage drauf wüsste, dann würde ich eigentlich gegen den Anfang als solchen sprechen, weil ich glaube, der Anfang hat immer auch was radikal Überraschendes für den Autor. Man weiß ja nie, wo sich Anfänge verborgen haben und wo man eigentlich über einen Anfang überrumpelt wird. Ja. Wenn man schon im Vorhinein wüsste, aha, da kann ich jetzt nach Anfängen stöbern, dann wäre das schon wenigstens für meine persönliche Auffassung ein falscher Anfang. Natürlich, es kann, wenn ich mich zurückersinne, also auf meine früheren Texte, es kann eigentlich überall lauern Anfänge. Es ist aber nicht so, wie Ilma es schildert, dass immer der Anfang wirklich am Anfang steht. Der Text wächst, wenigstens bei mir, nicht immer linear vom Anfang zu Ende, sondern es ist oft eben eine andere Struktur, eine andere Wachsdynamik, die in verschiedenen Richtungen verläuft.
Muss einem ein Titel einfallen und wäre es dann einfacher zu beginnen? Oder wie ist das? Gibt es eine Chronologie?
Nein, also die Titelfrage ist für mich eine ganz, ganz andere. Titel kommen bei mir in 90% der Fälle ganz am Schluss, wo ich den quasi fertigen Text anschaue und überlege, was passt da. Der Titel ist nicht eine Vorgabe oder wenn, dann werde ich ihn unterwegs ganz bestimmt ändern. Also ich habe ganz, ganz große Mühe mit Titeln. Ich finde sie viel schwieriger als erste Sätze, weil ein Titel, jedenfalls erwartet man das von einem Titel, er sollte möglichst über den ganzen Text etwas aussagen. Ein erster Satz muss das nicht. Ein erster Satz ist, wie gesagt, ein Anstoß, aber er muss nicht über das Ganze schon
aussagen. Also setzt man Titel immer am Ende, man beginnt nicht mit dem Titel.
Es gibt unterschiedliche Praktiken, aber ich glaube, meistens ist es wirklich so, wie Ilma das sagt. Manchmal gibt es natürlich den Titel im Voraus, aber dann eben zusammen schon mit einem Gefühl vom ganzen Text zusammen. Es gibt natürlich diese Fälle. Oft aber ist das Titelfinden wirklich schwieriger als das Finden erster Sätze. Erste Sätze passieren einem, Titel müssen aber gefunden werden. Das ist ein ganz anderer Prozess.
Wie viel Wahrheit steckt im Diktum, aller Anfang ist schwer in Bezug auf das Beginnen eines literarischen Textes? Oder kann einem alles auch wie Butter zufließen?
Also es gibt das, was Alice Steger gerade gesagt hat, dass Anfänge einem zufallen müssen. Ich sehe das ganz besonders in der Lyrik so, weil das beginnt bei mir wie aus einem Rhythmus heraus und das kann bei einem Spaziergang, das kann auf einer Zugfahrt, das kann auch am Schreibtisch passieren, aber irgendwie fliegt da etwas zu. Bei längeren Texten ist das schon komplizierter und wenn man weiß, man schreibt einen längeren Text und das weiß man in der Regel, ob etwas lang wird oder nicht, dann ist das auch mit der Angst verbunden, da türmt sich quasi ein Mount Everest vor einem auf und den zu besteigen ist natürlich ein Riesenunterfangen. Also da ist gleich schon eine gewisse Berührungsangst, auch mit diesem ersten Satz. Während bei einem kleinen, mittelgroßen lyrischen Gebilde das ganz anders ist.
Kennen Sie das auch, dieses Gefühl?
Ja, ich denke gerade über aller Anfang ist schwer nach. Ich glaube, auf einen literarischen Anfang übertragen, ist es eher so, der Anfangssatz als solcher ist eigentlich leichter hingeschrieben, aber er trägt die Schwere der Möglichkeiten oder eigentlich
des ganzen Textes
dann schon in sich, eine Art von unsichtbarer Spur, eine Dimension, die sich öffnet und die man dann eigentlich als Schwere empfindet, solange sie nicht ausgeschrieben ist.
Vor allem der erste Satz determiniert. Das weiß man. Beim ersten Satz hat man unendlich viele Möglichkeiten, scheinbar, ja, was ja auch nicht stimmt, aber wesentlich mehr als beim zweiten und dritten. Der erste Satz wird alles, was folgt, schon in gewissermaßen einengen, die Möglichkeit. Und deshalb hat man auch, tatsächlich bangt man vor diesem Anfang, weil er so determinierend ist. Und es gibt viele Autoren, die schlagen vor, man soll irgendwie mittendrin beginnen, aber ich bin ganz unfähig dazu. Ich persönlich, also mich so zu überlisten. Und dann gibt es natürlich den Horror Vacui, das ist auch so. Es gibt den Mount Everest, es gibt aber auch die Angst vor dieser Leere, wenn man denn überhaupt, kann man denn überhaupt das bewältigen? Und, oder ist es nicht die Leere, die einen plötzlich überkommt und
nochmals
blockiert.
Zur Funktion des ersten Satzes, kann der erste Satz auch quasi schon den Kern bilden, den Nukleus der ganzen Geschichte, der ganzen Erzählung, des ganzen Romans. Das wird ja oft gesagt.
Klar, es gibt ja
eine Riesenanforderung.
Wir, vor diesem Gespräch sprachen wir über Satzanfänge und es gibt ja sehr berühmte Anfangssätze, die sind eigentlich schon so eine sublimierte Form von eine These eigentlich vom Ganzen, aber oft ist es auch ein Gegenspiel. Man spielt ja mit dem ersten Satz, man setzt irgendwo an, um eigentlich dann die ganze Zeit dagegen irgendwie zu spielen. Und das ist dann auch eine sehr interessante, vom der Schreibweise her, eine sehr interessante Position.
Sie hören Reflexe auf SRF 2. Mit meinen Gästen Ilmar Rakuša und Aleš Steger. Wir sprechen über die Anfänge in der Literatur und wir haben jetzt versucht, so eine Art Auslegeordnung zu machen. Wir möchten das jetzt konkretisieren. Ilmar Rakuša und Aleš Steger haben je mir einen Text gegeben von Ihnen und wir schauen jetzt dort die ersten Sätze an und werden das über Kreuz dann auch vielleicht kommentieren können. Ilmar Rakuša hat einen Text geschrieben mit dem Titel Sam. Und der erste Satz lautet kurz und bündig: Wir standen am Ufer des muskulösen Flusses und schauten. Für mich ist in diesem Satz das zentrale Attribut der muskulöse Fluss und darin hängen sich alle Bilder an. Also ich stelle mir vor, jetzt wird dann die Kamera auf einen großen Fluss gerichtet sein und ich bin in einer Flusslandschaft vielleicht auch so. Wie war das bei Ihnen? Es ist ja ein kurzer Satz.
Ja, es ist ein kurzer, es folgte ein Punkt, es ginge dann weiter, wie die Wassermassen dahin strömten, da und dort Strudel bildeten und mit sich rissen, was in ihren Sog geriet und so weiter. Es wird mehr über diesen Fluss gesagt und es stimmt natürlich, dass das Bild des muskulösen Flusses auch mich gepackt hat und dass ich deswegen diesen Fluss im Laufe der Erzählung auch als ein ständig wiederkehrendes Motiv verwende. Es ist nicht nur ein Fluss, der vorkommt, sondern es ist eine Erzählung, sondern es kommen auch andere Flüsse vor, aber diese beiden Menschen, dieses Wir, das ist ein Mann und eine Frau, werden sich immer wieder an einem Fluss wiederfinden und werden immer wieder auch am Fluss und durch das Fließen des Flusses und die jeweilige Bewegung immer wieder auch über ihr eigenes Leben nachdenken, mal irgendwo in Deutschland, mal in Sarajevo, was auch ein Schauplatz ist dieser Erzählung. Aber das Bild des Flusses ist determinierend.
Und das Bild des Flusses, war das zuerst da? War das der Auslöser der ganzen Geschichte oder hat sich das dann eben ergeben aus diesem ersten Satz, dass der Fluss eine große Rolle spielen wird?
Es hat sich tatsächlich aus diesem ersten Satz ergeben. Ganz eigenartig. Ich wusste ganz wenig über diese Erzählung, aber als plötzlich dieser erste Satz da war, wurde mir ganz vieles klar. Und ich hatte wie einen Magneten, der mich da immer wieder führte. Also es war immer das Bild des Flusses, das wiederkehrt und an dem ich auch die Geschichte dieses Paars, das kein Liebespaar ist, aber vielleicht am Schluss dann doch, und es kommen auch viele andere Dinge in Rückblende vor, ich konnte anhand dieses Flussbildes sozusagen auch eine musikalische Struktur schaffen, eine Kontinuität und auch die Schauplätze wechseln, weil auch in Sarajevo kommt wieder ein Fluss vor, wenn auch nicht ein reißender und sehr breiter Strom, aber doch.
Was bei Ilmar Rakuša sehr knapp ist, sieht man auch die Lyrikerin und konzentriert, das ist bei Ihnen, Aleš Steger, in dem Text, den wir vorliegen haben, alles ein bisschen breiter angelegt. Der Titel lautet Tage mit der Halbwertszeit eines ganzen Lebens. Das ist ja schon fast eine philosophische Geschichte, die da quasi aufgemacht wird.
Das ist der Titel, nicht? Und dann kommt der erste Satz, wir berühren einander zweifach mit den Augen und durch das Plastik. Das ist eigentlich der erste Satz.
Also, ich sag's nochmal, wir berühren einander zweifach mit den Augen und durch das Plastik. Das muss man erstmal verstehen. Was heißt berühren mit den Augen und durch das Plastik?
Das ist natürlich dann auch die Frage für das Ganze, für den ganzen Text. Das ist eigentlich für mich eine Art Prosagedicht, das da so steht, ein fragmentarisches Prosagedicht. Was aber, es gibt ja einige Parallelen zwischen, obwohl wir voneinander, also von den zwei Texten zuvor nicht wussten, es gibt ja einige Parallelen zwischen diesen zwei Anfangssätzen. Mhm. Es ist ein Wir, es ist eine Positionierung findet statt. Bei Ilma ist der Satz extrem melodisch. Es könnte auch ein Satz sein, der vielleicht ein Gedicht ausmachen würde. Bei mir, obwohl es sich um ein Prosagedicht handelt, ist der Satz, glaube ich, viel prosaischer. Und der Satz versucht doch eine Art, nicht Geheimnis, sondern eine Art von intimer Definition eines Raumes herzustellen, der dann im Verlaufe des ganzen Textes, der Text handelt von Japan, dann ausgearbeitet wird.
Man kann vielleicht noch ergänzen, der Text handelt von Japan in Bezug auf diese ganzen Atomunfälle. Und dann ist auch das Wort Halbwertszeit ist erklärt. Es tritt dann eine Figur auf namens Professor Steger. Es gibt Schauplätze in Japan, man ist in einem Theater. Also ein sehr diverser Text. Aber das liegt ja auch im Titel, Tage mit der Halbwertszeit eines ganzen Lebens, ein ganzes Leben, das umfasst vieles.
Ja, und natürlich, aber auf der anderen Seite Halbwertszeit als natürlich die Zeit, in der ein radioaktiver Teil sich spaltet. Mhm. Es geht natürlich um diese Spaltkräfte und um den Versuch, durch ganz verschiedene Perspektiven, durch kleine fragmentarische Annäherungen eigentlich etwas zu sagen, das jetzt nicht explizit dargestellt wird, was eigentlich Schnittstellen ausmacht, die fast jenseits der Sprache sich befinden.
Wie intuitiv oder wie vernunftgesteuert, absichtlich ist Ihnen dieser Satz durch die Feder geflossen sozusagen?
Man arbeitet sich auf etwas hin und dann bröckelt vieles weg und was bleibt, ist eigentlich etwas wenigstens für mich, für mein Sprachgefühl Fassbares und das bildet dann solche Nukleus.
Ja. Also ist das dieser erste Satz, ist das ein Satz, der mehrfach überarbeitet worden ist und der eine ganz andere Gestalt hatte als vielleicht anfangs?
Das war ein Mittelsatz in einem anderen, viel längeren Text, der dann eigentlich als einziger dageblieben ist. Dageblieben ist als etwas, das ich nicht umgehen konnte. Das war viel zu störrisch, viel zu autonom. Es war ein Territorium, das mich irgendwie festhielt und mit dem ich weiterarbeiten musste.
Sind Sie einverstanden, wenn wir sagen, dass der Anfang nicht nur aus dem ersten Satz besteht, sondern vielleicht sogar aus dem ersten Absatz? Das ist augenfällig bei beiden Texten, bei Ihnen. Und deswegen möchte ich das noch aufnehmen.
Ja, ich glaube schon, dass man vielleicht über den ersten Satz hinauslesen müsste manchmal, weil ich habe auch so die Tendenz, Sätze zu trennen. Man könnte bei mir aus dem ersten und dem zweiten Satz auch einen Satz machen durch ein Komma. Ich habe aber einen Punkt gesetzt aus rhythmischen Gründen. Und ja, ich würde sagen, vielleicht ist ein erster Abschnitt, wenn es ein kurzer Abschnitt ist, noch aussagekräftiger. Es gibt aber übrigens Romananfänge bei Thomas Mann oder bei Proust, die über eine ganze Seite gehen, also wo dieser erste Satz ein sehr, sehr, sehr langer Satz ist und schon mehr als ein Abschnitt quasi in unserem herkömmlichen Sinn. Auch das unterscheidet sich extrem. Also wie lang ist ein erster Satz? Ja?
Vielleicht wäre es viel sinnvoller bei Gedichten von ersten, also von Versen zu sprechen, von Gedichtanfängen. Das ist dann viel verknappter und das kann man viel besser greifen als bei Prosa.
Ich möchte Sie je bitten, jetzt zu diesem ersten Satz auch noch den ersten Absatz zu lesen. Dann sieht man vielleicht, wie eben dieser erste Satz sich dann fortpflanzt. Beginnen wir vielleicht mit den Tagen der Halbwertszeit deines ganzen Lebens.
Wir berühren einander zweifach mit den Augen und durch das Plastik. Intrigen und Morde, dazwischen hohe Schneeverwehungen von Zeit und Zärtlichkeit. Hochhäuser wachsen schneller als Kinder. Gase vorm Mund, schwarze Anzüge und Automaten. Wir sind auf einer Insel, millionenfach allein. Die einzige Grenze ist der Meereshorizont, denn die Nachtwinde in unser gewinnendes Innern rücken. Am allerschönsten aber ist ein schöner Selbstmord, wenn möglich ein wenig übereilt, denn später könnte es für immer schon zu spät sein. Und Zeit ist alles, was uns bleibt.
Also dieser Begriff der Zeit, der im Titel steckt, Tage mit der Halbwertszeit eines ganzen Lebens, der wird da schon wieder diversifiziert und vorangetrieben. Und vielleicht ist auch jetzt klarer geworden, was es heißt im ersten Satz, wir berühren einander zweifach mit den Augen und durch das Plastik. Also was der Kontext ist, wenn man an diese radioaktive Verseuchung und so weiter denkt, die es dort gegeben hat. Dies zur Klarheit des Zusammenhangs, den eben ein erster Satz schafft. Jetzt wollen wir Ihren ersten Absatz auch noch anhören, bitte, in Marakusha, der Geschichte der Erzählung Sam.
Wir standen am Ufer des muskulösen Flusses und schauten, wie die Wassermassen dahinströmten, da und dort Strudel bildeten und mit sich rissen, was in ihren Sog geriet. Äste, Reste eines Gummireifens, Papiertüten, Karton. Zum schwindlig werden diese Bewegung. Sam warf einen Stein in den Fluss, der nach zwei Sprüngen unterging. Dann noch einen.
Das ist der erste Absatz der Erzählung Sam mit dem ersten Anfangssatz. Also der Anfangssatz ist immer der erste mit dem Anfangssatz. Wir standen am Ufer des muskulösen Flusses und schauten. Müssen Anfangssätze immer zwingend Klarheit schaffen, alle Steger?
Ich würde sagen, eher im Gegenteil. Sie müssen eigentlich eine Bewegung, ein Magnetismus bilden, nicht Klarheit. Klarheit ist etwas, das man sich dann vom ganzen Text erhofft. Aber sie müssen wirklich das Wasser ins Rauschen bringen, sozusagen.
Ich bin mit Märchen aufgewachsen. Meine Mutter hat mir sehr, sehr viel Märchen vorgelesen, als ich selber noch nicht lesen konnte. Es waren ungarische Märchen. Aber Märchen funktionieren alle sehr ähnlich. Und es gibt diese klassischen Anfangssätze. Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne, zum Beispiel. Und das sind, dann geht es weiter. Märchen sind ja unglaublich dicht, ja, es ist eine sehr verdichtete Form, aber das ist ein wunderbarer Anfang. So lieben es die Kinder, solche Anfänge zu hören und die Erwachsenen vielleicht auch noch. Ich selber habe ganz andere Anfänge, immer vor allem in meinen Erzählungen und Gedichten, eigentlich dieses Prinzip des Mitten hinein, in medias res. Ich habe sogar Anfänge, die mit einem Und beginnen, was eigentlich heißen würde, dass vor diesem Anfang schon etwas anderes liegt, ja, dass diesem Anfang etwas vorangegangen ist. Also dieses Reinspringen in medias res, das ist zum Beispiel ein ganz anderer Typus als das epische Erzählen im epischen Präteritum, es war einmal. Ja. Und alles hat seine Berechtigung. Ich glaube zwar, dass diese Art von Anfängen, wie sie uns die Märchen und die orientalischen Geschichten, die Legenden, Tausend und eine Nacht so wunderbar präsentieren, dass diese Art von Erzählen zumindest in unseren Breitengraden und heute kaum noch verwendet werden.
Schwingt dieses Es war einmal bei Ihnen auch noch mit oder ist das völlig, hat sich das in Luft aufgelöst, weil das ja auch eine Tradition, an eine Zeit gebunden ist? Und würden Sie auch sagen, ich gehe medias in res in meinen
Texten? Man sehnt sich natürlich nach diesem Es war einmal, man ist dessen aber nicht mehr fähig eigentlich in der Realität, in der wir heutzutage leben und arbeiten, ist es fast schon eine Zumutung, Es war einmal zu schreiben. Oder wenn man es macht, dann macht man es gebrochen. Dann macht man es eigentlich, um nicht jetzt diese Tradition direkt aufzugreifen, sondern um es irgendwie anders zu drehen und neu zu machen.
Es gibt ja die Ästhetik des Films, die wir natürlich dermaßen internalisiert haben, mit den schnellen Schnitten und dieses, die schnellen Schnitte und die enorm schnellen Wechsel der Perspektiven, die haben natürlich auch einen Einfluss auf Anfänge, das ist klar. Also eben dieser wunderbar getragene Ton eines Märchenanfangs, der passt nicht in unsere Zeit, obwohl wir uns wahrscheinlich sehr danach sehnen, genau nach sowas.
Die Zeit hat uns schon vorwärts getrieben, unsere Sendezeit ist bald um. Ich möchte abschließen mit einem Text, der vielleicht das eine oder andere veranschaulichen kann von Robert Walser, veranschaulichen von dem, was wir gesagt haben. Ich lese den ersten Satz und dann möchte ich Sie je etwas fragen. Nun, ich besinne mich, dass einmal ein armer, von Stimmungen sehr gedrückter Dichter lebte, welcher, da er sich an der freien Gottesnatur satt gesehen hatte, auf den Entschluss kam, nur noch seine Fantasie dichten zu lassen. Alle Steger, was für einen Raum eröffnet dieser Satz? Was erwarten Sie nach einem solchen ersten Satz?
Also schon der Anfang, nun, ich besinne mich. Ich kann mir kein Gedicht mit so einem Anfang eigentlich vorstellen. Ich kann mir eher ein kürzeren oder längeren Prosatext.
Aber ich denke jetzt mehr, wenn es heißt, der Dichter will nur noch seine Fantasie dichten zu lassen. Was kann man da erwarten nachher?
Man kann eigentlich fast alles erwarten. Okay. Es ist, Walser macht es ja sehr, sehr gekonnt hier, die dichterische Fantasie zu definieren, jetzt in dem, was folgt, das ist ja ein großes Unterfangen. Mhm. Und man kann es eigentlich in alle möglichen Windesrichtungen hinsteuern.
Mhm. Was denken Sie, Ilmar Rakuša, was wird Walser in der Fortsetzung schreiben über den Begriff Fantasie?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Dichter also Spaziergänge macht, dass er sich unter einen Apfelbaum legt, dass er in die Wolken schaut, dass diese Fantasie ihn enorm glücklich macht, weil er nicht mehr die Feder in der Hand hält oder nicht mehr an seiner Maschine sitzt oder Schreibmaschine, was immer. Er wird mit einem Natur zum Beispiel, wird er kommunizieren und vielleicht selber zu einem Teil dieser Literatur werden. Das heißt, das Leben wird selber zur Literatur. Das Leben verwandelt sich in Fantasie und in eine Art von literarischer Existenz.
Wir können das jetzt leider aus Zeitgründen nicht mehr weitertreiben. Deshalb würde ich sagen, wir spielen den Text ein und dann können Sie alle, die Sie zugehört haben, hören, was Walser dann aus diesem ersten Satz gemacht hat.
Nun, ich besinne mich, dass einmal ein armer, von Stimmungen sehr gedrückter Dichter lebte, welcher, da er sich an der freien Gottesnatur satt gesehen hatte, auf den Entschluss kam, nur noch seine Fantasie dichten zu lassen. Er saß eines Abends, mittags oder morgens, um 8, 12 oder 2 Uhr, in dem dunklen Raum seines Zimmers und sagte zu der Wand desselben, »Wand, ich habe dich im Kopf. Gib dir keine Mühe, mich mit deiner ruhigen, seltsamen Physiognomie zu täuschen. Fortan bist du ein Gefangener meiner Fantasie.« Hierauf sagte er dasselbe zu den Fenstern und zu der düsteren Aussicht, welche ihm dieselben tagtäglich boten. Hernach unternahm er, von Abenteuerlust angefeuert, einen Spaziergang, welcher ihn durch Felder, Wälder, Wiesen, Dörfer, Städte, über Flüsse, Seen, immer unter dem schönen Himmel führte. Aber zu Feldern, Wiesen, Wegen, Wäldern, Dörfern, Städten und Flüssen sagte er immerfort: »Kerls, euch habe ich fest im Schädel. Bildet euch nicht länger ein, ihr Leute, dass ihr auf mich einen Eindruck macht.« Er ging heim und lachte beständig vor sich hin. »Ich habe sie alle, ich habe sie alle im Kopf. Also ist anzunehmen, dass es sie noch jetzt da drinnen hat, wo sie, wie gerne wollte ich ihnen helfen, nicht mehr herauskommen.« Ist das nicht eine fantasievolle Geschichte?
Das fragt uns Robert Walser. Diesen Text hat Michael Lüsi gelesen. Mir bleibt noch zu sagen, dass das Reflexe war aus Solothurn mit der Autorin Ilma Rakuscha und dem Schriftsteller Ale Steger. Wir haben gesprochen über das Thema Anfänge, Anfangen in der Literatur. Dies ist auch der rote Faden bis am Sonntag an den 35. Solothurner Literaturtagen und damit zurück ins Studio.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.